Ja, vom Heft Nummer 3, der Heilige Geist, die Lektion Nummer 8, getrieben vom Geist Gottes. Lasst uns zusammen diesen Vers lesen. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3, 8. Ja, dieser Vers, der hat mich sehr beeindruckt, mich sehr beeindruckt in meiner Jugend. Und ja, nachdem ich die Aufnahme gehört habe von der anderen Gruppe und nachgedacht habe, konnte ich diese Lektion hier zusammenfassen, damit wir sofort auch wissen, worum es geht. Weil ja, getrieben vom Geist Gottes ist so ein bisschen luminös. Und ich möchte, dass wir hier ganz konkret wissen, worum es geht in jeder Lektion. Ja, was unterscheidet eine Lektion von der anderen? Und getrieben vom Geist Gottes bedeutet quasi das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Das heißt, dass wir den Willen Gottes folgen, dass der Heilige Geist uns auf dem Weg mit Gott leitet, uns Kraft schenkt, uns jeden Tag, jeden Moment den nächsten Schritt zeigt und so weiter. So versuche ich das hier zusammenzufassen. Was bedeutet getrieben vom Geist Gottes? Und dieser Vers, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist, ne, ist prinzipiell sehr schwer zu verstehen. Wenn wir so lesen, dann denken wir, ja, einer, der den Heiligen Geist folgt, der ist wie der Wind, der in jeder Ecke eine Kurve macht und man weiß nicht, wie diese Person tickt. Aber so ist das nicht. Jesus erklärt hier eine wichtige Lektion, Johannes Kapitel 3, wenn man so denkt, ja, was steht Johannes Kapitel 3? Die Lehre von der Neugeburt mit Nikodemus. Und mit dieser Lehre der Neugeburt ist vieles verbunden, zum Beispiel die Freiheit, die geistliche Freiheit oder die... Das sind Sachen, die ich verstehe, aber ein bisschen schwer finde zu erklären. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann kapieren wir geistlich, was Gott von uns will. Und das ist eine Art Freiheit. Das ist schwer zu erklären, aber okay, darum haben wir die Lektion, um das zu thematisieren, nachzudenken. Auf der nächsten Seite, vom Geist getrieben zu werden, getrieben, wenn wir denken, was treibt eine Sache. Und hier ist das Beispiel wie der Wind. Der Wind treibt Schiffe zum Beispiel. Zu jener Zeit gab es keine Motoren. Das war immer der Wind. Der Wind treibt. Er bläst in einer Richtung. Und getrieben werden vom Heiligen Geist bedeutet, wir bekommen von ihm Kraft und auch teilweise Leitung. Teilweise. Was meine ich damit? Weil der Wind bläst auf ein Schiff, aber das Schiff muss nicht immer genau in der entgegengesetzten Richtung fahren, wie der Wind kommt. Denn das Schiff hat schon Möglichkeiten, auch in anderen Richtungen zu fahren. Das heißt, der Heilige Geist, er schenkt uns Kraft, er bewegt uns und er zeigt uns den Weg. Er zeigt uns, in welcher Richtung wir gehen sollen. Aber das ist schon eine andere Geschichte, ich sage mal so, was nicht in diesem Vers geht. In diesem Vers geht um die Kraft, die kommt, die der Heilige Geist uns schenkt, damit wir vorwärts gehen, damit wir zu unserem Ziel kommen. Und ja, mit Freiheit, wenn wir so denken, Wind. Wind verbinde ich sehr, das heißt, die viele Verbindungen, die ich jetzt mit dem Wort Wind habe, eine davon ist auch Freiheit. Wenn ich jetzt Fahrrad fahre und bergab fahre und dann fühle ich den Wind im Gesicht. Oder wenn ich auf dem Berg klettere und dort weht der Wind und dann gucke ich auf den Tal und das verbinde ich mit Freiheit. Wind ist, ich verbinde es mit Freiheit und werden wir auch gleich sehen, Jesus verbindet auch den Heiligen Geist mit Freiheit. Das Wort Freiheit ist ja ein kleines Tabu, ne? Ein kleines Problem für Christen. Werden wir auch gleich sehen, wie lösen wir dieses Problem? Weil wir wollen Gott gehorchen. Und wenn wir so denken, gehorchen und Freiheit sind zwei verschiedene Sachen für die meisten Menschen. Aber vielleicht für uns nicht. Vielleicht. Lass uns mal nachdenken. Vom Geist getrieben zu werden bedeutet, ständig geleitet von dem Heiligen Geist zu leben. Wenn jetzt so ein Wind auf dem Schiff bläst und der Wind danach eine Stunde dann aufhört, dann hat das Schiff auch wieder keine Kraft. Das heißt, der Wind muss auch dann beständig blasen. Und so auch in unserem Leben. Wir wollen nicht nur geleitet werden vom Heiligen Geist, ja ein paar Minuten pro Tag, sondern den ganzen Tag. Hier müssen wir, in dieser Lektion müssen wir oft vergleichen mit dem Alten Testament, weil darum geht es, um was Neues, weil das, dieses ganze Heft, ne, hier betone ich im ganzen Heft diesen Unterschied. Im Alten Testament gab es die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht, gab es, sagen wir so, wenige Leute haben einige Gaben des Geistes, aber die meisten hatten es nicht. Und im Neuen Testament, was das Neue Testament vom Alten Testament deutlich unterscheidet, ist der Heilige Geist. Eine der Sachen, wie jetzt der Tod Jesu, seine Auferstehung. Aber der Heilige Geist, den müssen wir jetzt stärker thematisieren, weil der Heilige Geist schwerer zu verstehen ist. Und hier das Alte Testament, beim Alten Testament hatten die Menschen, die, ich sage mal so, die waren in Klammern blind. Das heißt, die hatten diese Führung, diese Leitung, diese innere Führung des Heiligen Geistes nicht. Wenn sie irgendwas tun wollten, mussten sie immer auf die Texte zurückgreifen, auf ja die Schriften und lesen. Ja, was steht in den Schriften? Was sagen die Schriften? Das mussten die immer tun. Die hatten kein geistliches Leben. Lass mal sehen. Belkis, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Ja, warte eine Sekunde, lass mich nur das hier auf laut stellen, bevor du liest. So.
Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 5,18.
Ja, der Heilige Geist, der stellt uns in einer völlig anderen Position als die Menschen, die unter dem Gesetz lebten. Aber das Wort Gesetz hat mehrere Bedeutungen. Eine dieser Bedeutungen ist, die mosaische Religion, die Moses eingeführt hat. Die hatte viele Gesetze und die Leute sollten diese Gesetze folgen. Und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, unter der mosaischen Religion, unter diese religiösen Gesetze. Ja, wir sind unter dem Gesetz Gottes, das heißt unter dem Willen Gottes. Aber nicht mehr unter dem Gesetz im Sinne der mosaischen Religion. Ich hoffe, ich verkompliziere das nicht zu sehr. Das heißt, die Leitung des Heiligen Geistes, die hilft uns, dass wir uns befreien von dieser, ich sage mal so, Paragraphenreiterei. Das ist so eine Art, wie ich so sage, das Gesetz. Weil Gesetz, das waren viele so Paragraphen. Du darfst dies nicht tun, jenes nicht tun, und du musst dies tun und ja, das andere tun und so weiter, Paragraphen, und davon werden wir befreit. Lass uns das hier in der Luft hängen lassen, diesen Vers. Wenn ihr vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Lasst uns mal diese Worte hier festhalten. Vom Geist geleitet werden. Das ist, ich denke, dieser kleine Satz, der ist so eine Zusammenfassung. Vom Geist geleitet werden. Wir könnten das als Ziel setzen. Ich will vom Geist, das heißt vom Heiligen Geist Gottes, geleitet werden. Weil Paulus schreibt das hier. Ne? Er schreibt das hier und nicht nur hier, sondern in viele, viele anderen Texten. Aber hier steht es so, in einer ganz klaren Art und Weise. Und das wollen wir. Vom Heiligen Geist geleitet oder geführt werden. In den letzten Monaten habe ich mich sehr mit dem Neuen Testament beschäftigt und da habe ich sehr oft gelesen in den Briefen vom Apostel Paulus und auch in Jakobusbrief und Petrusbrief, wie die ersten Aposteln die Gesetzlichkeit bekämpft haben. Diese Art, wie die Pharisäer hatten, immer Paragraphenreiterei zu machen. Das war ja ein Ausdruck von ja, irgendwo ein Respekt oder so vor Gott, aber das führte zum geistlichen Tod. Und die ersten Aposteln, die haben das bekämpft, die haben gesagt, irgendwo ist das Gesetz wichtig, das Gesetz ist eine Zusammenfassung vom Wille Gottes, aber wer sich an der Buchstabe festmacht, der stirbt geistlich. Und die einzige Möglichkeit, dass wir geistlich überleben und wachsen, ist, uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Auch durch das Wort, aber grundsätzlich vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist benutzt auch die Bibel, aber auch andere Sachen, um uns zu leiten. Bianca, würdest du bitte den nächsten Vers lesen?
Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3, 6.
Hier merken wir, wie gefährlich die Buchstabe ist. Ich hatte immer Schwierigkeiten, diese Sachen hier zu verstehen. Aber es ist halt so. Menschen, die sich an Paragraphen festmachen und sagen, da in diesem Vers in der Bibel steht das und darum ist das Sünde und in jenen anderen Bibelvers in der Bibel steht jenes und das ist Sünde. Das heißt, solche Paragraphenreiterei, solche Menschen sterben geistlich. Und dann ja, würde jemand kommen und sagen, aha Rolf, du sagst, man soll die Bibelverse nicht folgen. Ne? Nein, was ich sage ist, dass der Heilige Geist uns jeden Tag leitet, damit wir die Bibelverse immer in einer neuen Art und Weise verstehen. Nicht hier als ein Gesetzbuch, sondern als ein Liebesbrief Gottes, der uns jeden Tag erneuern will, geistlich erneuern will und seinen Willen in einer besonderen, persönlichen Art und Weise kommunizieren will. Und der Unterschied ist einfach von 180 Grad, weil die Menschen sich festmachen in der Buchstabe, die stecken fest. Die sagen, hier steht es und hier bleibe ich fest. Und wer sich leitet lassen vom Heiligen Geist, der bewegt sich, der geht immer vorwärts. Er lernt immer jeden Tag was Neues und er lernt auch jeden Tag zu gehorchen. Und gehorchen heißt, dass man jeden Tag ein neues Gebot bekommt, was man noch nicht so hatte. Ne? Und darum brauchen wir diese Führung des Heiligen Geistes. Der Mensch versucht immer Regeln zu erschaffen, um das Leben zu vereinfachen, ne, in einer bestimmten Art und Weise. Vereinfachen die Menschen ihr Leben durch Regeln. Das heißt, du darfst dies nicht tun, jenes nicht tun, das und dies und das. Das heißt, die stellen eine Reihe von Regeln auf und dann denken die, okay, jetzt halte ich diese Regel, jetzt ne, beiße ich mir in die Lippe und halte diese Regel. Und dann bin ich ein perfekter Christ. Aber das ist nicht, wie Gott das möchte. Gott möchte uns jeden Tag einen Schritt weiterführen. Jeden Tag uns was Neues beibringen. Ich nehme hier als Beispiel einen Vater mit seinem Sohn oder eine Mutter mit ihrem Kind. Ne? Was, wenn es jetzt ein Jahr alt ist und die ersten zwei, drei Schritten gibt, ne, dann freut sich der Vater oder die Mutter und sagt, wow, ne, du hast drei Schritten gegeben. Ne? Aber wenn jetzt das Kind 10 Jahre alt ist, dann, ne, dann kann das Kind nicht kommen und sagen, Vater, du freust dich gar nicht mehr, weil ich jetzt 3 Schritte gegeben habe. Ne? Ja, normal, weil du jetzt 1000 Schritte gibst und jetzt ist was anderes in der Tagesordnung als, ne, als Sieg, ne? Was ist jetzt ein Sieg für ein 10-jähriges Kind, das es jetzt eine gute Note in Mathe geschrieben hat oder oder ein Lied auf dem Klavier gespielt hat oder irgendwas, sowas in der Art, ne? Und so ähnlich unser geistiges Leben. Das heißt, wenn wir uns bekehrt haben, ne, dann war das erste Ziel, ja, nicht mehr Ehe brechen, nicht mehr morden, nicht mehr stehlen und so, okay. Aber dann haben wir dieses Ziel erreicht, haben wir es hinter uns und dann jetzt kommen neuere Ziele, neuere Sachen, ich sage nur feinere Sachen, schwerere Sachen. Wir müssen jeden Tag lernen und das verstehen die gesetzlichen Menschen nicht, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist und er wird uns jeden Tag was Neues beibringen, eine neue Herausforderung vor uns legen, damit wir wachsen. Und die gesetzlichen Menschen, die bleiben irgendwo stehen in einer geistlichen Kindheit. Die sagen, okay, jetzt tue ich diese 10 Gebote oder 20 oder diese Regeln und dann geht das restliche Leben glatt. Ne? So wie es gibt Leute, die sagen, so jetzt habe ich die 9. Klasse geschafft, jetzt werde ich nie mehr in der Schule gehen. Ne? Und dann, es gibt viele, die dann sogar vergessen, wie man liest und schreibt. Ne? Es gibt in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Prozent der Menschen, die sind, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Analphabeten, das heißt Leute, die es vergessen haben, wie man liest und schreibt. Ja, weil sie jetzt in ihrer Kindheit gezwungen zur Schule gegangen sind und gedacht haben, okay, ich muss jetzt durch bis zur 9. Klasse und dann werfe ich alles weg und gehe einfach arbeiten und fertig Geld verdienen und jetzt Mathe oder Deutsch oder Englisch und alles andere ist mir egal, darf mir den Rücken runterrutschen. Ne? Ähnlich benehmen sie die gesetzlichen Christen, die sagen, okay, jetzt habe ich die 10 Gebote, ich halte die und noch ein paar andere und fertig ist so, ne, ich führe mein Leben weiter. Aber nein, Gott möchte uns jeden Tag bis an das letzte Tag unseres Lebens uns vor neue Herausforderungen stellen und uns neue Sachen beibringen und uns jeden Tag auch prüfen, ob wir weiter im Glauben bleiben, ob wir wirklich noch gläubig sind. Ne? Weil genau das passiert mit den Gesetzlichen. Im Grunde sind sie gar nicht mehr gläubig. Im Grunde vertrauen sie Gott gar nicht mehr. Sie brauchen Gott gar nicht mehr vertrauen, ja, weil sie schon alles gemacht haben. Die halten diese Regeln, diese Gesetze, diese Gebote. Und dann ist fertig, gut, die haben das und fertig. Das heißt, die müssen nicht jeden Tag von Neuem gehorchen, jeden Tag den Willen Gottes suchen. Nein, die haben es einmal getan und jetzt geht's, ich sage mal so, in einer geraden Linie nach vorne. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, was es heißt, Glauben, täglichen Vertrauen, täglichen Suche nach dem Willen Gottes und nach der Kraft Gottes und nach der Erleuchtung Gottes, nach der Offenbarung Gottes und so weiter. Die wissen das nicht, wie das funktioniert. Ja? Und, aber das ist für uns wichtig. Das ist überlebenswichtig, werden wir gleich sehen. Belkis, ich denke, jetzt bist du wieder dran.
Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Die Furcht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Galater 5,18. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Ne? Gegen diese Sache, gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Weil die Gesetze, die sind, die, ne, auch die biblischen Gesetze, die 10 Gebote, die meisten, die sind immer negativ. Du darfst dies und jenes nicht tun. Du sollst dies und jenes nicht tun. Das heißt gegen. Die wenigsten Gesetze sagen, du sollst deinen Nächsten lieben. Es gibt im Alten Testament dieses Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber meistens sind die Gesetze negativ. Du darfst dies und das nicht tun. Und darum sagt er, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ja, weil diese Dinge sind alle positiv. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter sind alle positive Sachen, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Ja, es kommt nicht aus Verbot, du darfst deinen Nächsten nicht hassen. Ja, das stand im Alten Testament. Du darfst nicht töten. Aber hier steht das Gegenteil. Der Heilige Geist schenkt dir Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und wer geleitet wird vom Geist Gottes, erfüllt wird vom Geist Gottes, der erfüllt die Gesetze, der erfüllt den Ziel der Gesetze, ne? Weil es stand, du sollst nicht töten. Ja, wer liebt, der tötet nicht. Ne? Du sollst nicht Ehe brechen. Wer treu ist und wer liebt, der bricht die Ehe nicht. Und wer treu und lieb ist und gütig ist, der stiehlt nicht und der begehrt nicht und so weiter. Wer geleitet ist vom Heiligen Geist, er tut nicht die Sachen, die die Gebote verbieten. Und deswegen, ich sage so, in einem bestimmten Sinn braucht er die Gesetze nicht mehr. Einige würden sagen, aha, du willst den Leuten lehren, diese Sachen zu machen, stehlen und morden und Ehe brechen, weil du sagst, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Nee, aber genau das ist, was der Apostel Paulus sagt. Wir brauchen nicht mehr ein Gesetz, der uns immer sagt, du darfst nicht töten, du darfst nicht Ehe brechen. Wir brauchen das nicht mehr. Warum? Weil wir erfüllt wurden vom Heiligen Geist, der uns die Liebe gibt, die uns dann dazu führt, dass wir nicht mehr den Nächsten hassen und ihn nicht mehr töten wollen und dass wir den Nächsten respektieren und seine Sachen nicht mehr klauen wollen und so weiter. Okay, das Gesetz. Aber jetzt das Ziel, zu dem er uns treibt. Wir werden das nächste Heft, ihr habt das nächste Heft, ne? Das Heft Nummer 4, das heißt geistlicher Kampf. Und wenn ihr auf der ersten Seite vom nächsten Heft schaut, da steht es auch geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Weil ich spreche viel über aktiv sein. Aktiv sein. Und hier versuche ich das hier zu verbildlichen. Dass es diese zwei Positionen, passiv und aktiv, die gegenseitig zu differenzieren. Weil, okay, lass uns mal den nächsten Vers lesen. Bianca, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3, 18.
Was erinnerte ich mich, als ich diesen Vers lese und höre? Bild, das Wort Bild, als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Er hat gesagt, ich werde den Mensch schaffen nach meinem Bild. Aber nachdem Adam und Eva gesündigt haben, dann ist dieses Bild Gottes, ich sage so, verschwommen sozusagen. Ist kaputt gegangen, ist hässlich geworden, wenn man so sagen darf. Ein Bild, wenn jetzt ein Maler jetzt ein Bild malt und dann kommt ein anderer und wirft auf diesem Bild einen Eimer Wasser oder irgend sowas in der Art und dann verwischt sich das Bild sozusagen. So ungefähr ist es passiert mit Adam und Eva. Gott hat viele, viele Eigenschaften und einige dieser Eigenschaften sind noch geblieben mit dem Menschen. Zum Beispiel die Eigenschaft, dass er kommunizieren kann, dass er denken kann. Das sind Eigenschaften Gottes, die wir noch behalten. Aber es gibt andere Sachen, die kaputt gegangen sind, wie die Liebe, die vollkommene Liebe und andere Sachen, die sind kaputt gegangen. Und Jesus, der wird genannt der zweite Adam, ist gekommen, um vieles wiederherzustellen, was Adam und Eva verloren hatten was kaputt gegangen war bei der Schöpfung. Und hier ist interessant, wie geschieht das denn? Wie geschieht der Prozess, dass wir wieder teilweise das Bild Gottes zurückbekommen? Hier steht es, wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt. Verwandelt. Und ich verstehe hier diese Worte von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Worte, die sprechen mir was. Die sprechen von einem Prozess, weil es auch steht, wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ne? Das heißt, wenn wir beten, wenn wir in Kontakt mit der Herrlichkeit Gottes sind, dann werden wir immer mehr verwandelt in seiner Ähnlichkeit. Wir werden immer ähnlicher wie Gott im Laufe der Zeit, wenn wir viel Kontakt mit Gott haben. Darum ist auch wichtig, dass wir viel beten. Ne? Viel Kontakt mit Gott haben und dann werden wir verwandelt, aber hier steht noch ein Detail, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, das ist der Heilige Geist, der das macht, der uns verwandelt in der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, der uns herrlicher macht, immer herrlicher macht. Und wenn ich über diesen Prozess geredet habe, dann merkt ihr schon, dass es hier um viel, viel mehr geht als im Leben von gesetzlichen Christen. Gesetzliche Christen, die sagen, okay, ich habe hier ein paar Regeln, die folge ich und gut. Ich gehe immer in die Kirche, in den Gottesdienst, setze mich dahin, höre die Predigt und bin rechtschaffen, zahle meine Rechnungen und alles ist gut. Aber hier sehen wir, ne, dass es um mehr geht. Es geht darum, dass wir gottähnlicher werden im Laufe der Zeit. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der verwandelt uns. Dass wir jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden wie Gott. Ja, viele denken, hier der vorherige Abschnitt habe ich geschrieben, ne, viele denken, dass das Ziel der Errettung war, uns vom Boden zu erheben. Das heißt zu sagen, du warst gefallen, du warst auf den Boden gefallen und jetzt kommt Jesus und nimmt dir an die Hand und stellt dich hoch und sagt, so, fertig, jetzt bist du errettet, so, jetzt geh deinen Weg. Jetzt habe ich dich wieder aufgestellt. Ne, oder wie kann ich jetzt das mit anderen Worten sagen? Viele denken, Jesus ist gekommen, hat meine Sünde vergeben und dann hat er mir quasi ein Ticket zum Himmel in die Hand gedrückt und gesagt, so, alles klar, tschüss, wir sehen uns, wenn du stirbst. Aber so ist es nicht. Ne? Viele denken so und es ist ganz, ganz traurig, dass es so ist. Ne? Weil die Wahrheit heißt, ja, Jesus ist gekommen, hat unsere Sünde vergeben und dann sagt er, so, jetzt werde ich dich leiten und der Heilige Geist wird dich verändern, dich verwandeln, jeden Tag. Und du wirst jeden Tag ein Stück ähnlicher sein wie Gott und Jesus Christus. In anderen Texten steht hier die Ähnlichkeit Jesu Christi. Hier steht die Ähnlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Jeden Tag wird der Heilige Geist dich verwandeln. Und das ist das Ziel. Das heißt, wir haben das Ziel, so ähnlich wie möglich wie Jesus zu werden. Und das passiert nicht in einem Moment. Nein, das ist täglich, jeden Tag uns ein bisschen mehr widmen. Jeden Tag mehr von seiner Herrlichkeit empfangen. Jeden Tag die Sünde meiden und jeden Tag seinen Willen tun. Warum muss der Heilige Geist uns jeden Tag führen? Wäre es nicht genügend, wenn der Heilige Geist jetzt uns 20 Regeln gibt und sagt, so, jetzt lebt diese Regeln und fertig? Nein, weil es Gott wichtig ist, nicht nur, was wir tun, sondern wie wir es tun. Das ist total wichtig für Gott. Die Art, wie man lebt. Gott ist nicht nur wichtig, dass wir Menschen nicht töten und fertig. Nee, er will, dass wir die Menschen lieben und helfen und dass unser Herz ein Herz, ein liebendes Herz ist. Und das können jetzt Regeln nicht machen. Das kann nur der Heilige Geist machen. Unser Herz in Tiefe verwandeln, verändern. Die Art. Und das passiert jeden Tag. Dass wir jeden Tag wachsen in Demut. Wir können nicht sagen, so, jetzt habe ich hundertprozentig Demut für den Rest meines Lebens. Brauche ich nicht mehr lernen, was Demut ist, weil ich bin schon perfekt in Demut und in alles andere. Ich verlächerlich das ein bisschen, genau um zu zeigen, warum es wichtig ist, dieser Prozess, jeden Tag gehorchen. Aber wenn wir sagen, wir müssen jeden Tag gehorchen, heißt es auch, dass wir jeden Tag ein neues Gesetz bekommen. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Und solche Sachen kann nur der Heilige Geist machen. Das können wir nicht aus der Buchstabe. Wir können es aus der Bibel, aber nicht aus der Buchstabe. Da müssen wir schon eine Unterscheidung machen. Ne? Weil der Gesetzliche, für den ist die Bibel die Buchstabe. Und für uns ist die Bibel das Wort. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, vielleicht dieser Unterschied. Aber für uns ist die Bibel ein lebendiges Mittel oder ein Mittel, wodurch der Heilige Geist uns immer in einer neuen Art und Weise anspricht. Und für den Gesetzlichen ist alles fest, ist alles tot, ist alles rigide. Nächste Überschrift, Zusammenarbeit. Ja, weil wenn Sie so denken, getrieben vom Heiligen Geist, dann denken viele, ja, okay, dann kreuze ich die Arme und der Heilige Geist, der muss schon alles tun. Es gibt Leute, die so denken, ne? Es gibt Leute, die so denken, ja, der Heilige Geist, der tut alles, ne? Er tut das Wollen und das Handeln. Ne? Es steht so in irgendwo, Gott bewirkt in euch das Wollen und das Tun. Ich übersetze hier in meinen Kopf aus dem Portugiesischen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Vers das steht. Und dann sagen Leute, okay, einige Leute sagen, okay, Gott bewirkt alles. Der bewirkt das Willen und das Tun. Ne? Aber man muss schon ein bisschen aufmerksam sein, wenn wir einen Bibelvers lesen, weil es steht, Gott bewirkt das Willen, das Wollen. Das heißt, wenn in uns den Wunsch wächst, irgendwas zu tun, das bewirkt dort, dass wir dann langsam uns wünschen, etwas zu tun, bestimmte Sachen zu tun. Und dann müssen wir diese Sachen auch tun. Dann gibt uns Gott die Kraft, diese Sachen zu tun. Aber es ist nicht so, dass Gott uns quasi hier auf den Schoß trägt und uns dahin trägt. Nein, er bewirkt in unserem Herz den Willen, das zu tun, schenkt uns die Kraft, das zu tun, aber tun müssen wir es selbst. Ich sage immer diesen Spruch, was ich erfunden habe, Gott zeigt uns den Weg, aber laufen müssen wir selbst. Ist dasselbe in grün. Wie das Segelschiff ohne Wind nicht segeln kann, aber andererseits nur von Wind angetrieben werden, kann, nachdem der Anker eingeholt und die Segel ausgebreitet wurden. So arbeiten der Glaubende und der Heilige Geist zusammen, voneinander abhängig. Das heißt, der Wind weht, aber das Schiff kann vielleicht verankert sein. Und dann kann der Wind sehr viel, sehr stark wehen und vielleicht passiert nichts. Und so ähnlich, der Heilige Geist, der weht über das Leben vieler Menschen, aber die Menschen sind verankert. Die halten sich fest in ihre Traditionen, in ihre Religiosität, in ihre Ideen und dann passiert nichts. Ne? Dann sagen viele, oh, der Heilige Geist, warum passiert das nichts? Und so. Ja, man muss das Schiff loslassen, damit der Wind überhaupt es treiben kann. Aber nachdem der Wind jetzt, nachdem ein Schiff jetzt das Anker eingeholt hat und jetzt frei auf das Meer fahren darf, dann gibt es noch die Segel, die kann man auch regulieren und da gibt es auch die da gibt es auch der, man kann das Schiff lenken, das Lenkmechanismus vom Schiff. Das heißt, der Wind weht, aber das Schiff muss auch gelenkt werden. Und da kommt der Heilige Geist und zeigt uns auch, in welche Richtung wir das Schiff lenken sollen. Er zeigt es uns und wir müssen dann gehorchen. Und dafür gibt es ein griechisches Wort, sumantelambanomai. Muss ich zweimal atmen dazwischen, ne? Was bedeutet Zusammenarbeit. Das heißt, das Wind weht auf dem Schiff, aber das Schiff muss auch, ne, auch bestimmte Maßnahmen treffen, damit es auch zur richtigen Richtung fährt. Ne? Ein Beispiel dieser Vers, lass mal sehen, wer ist jetzt dran, Bianca. Ne?
Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. 1. Timotheus 4,14.
Die Gabe, das heißt die Kraft, die Befähigung des Heiligen Geistes, die hat Timotheus bekommen und die bekommen wir auch. Aber wenn Leute sie dann vernachlässigen, sie nicht nachgehen oder keine Aufmerksamkeit schenken, ne, was passiert dann? Ja, okay, dann funktioniert es nicht. Die Gaben Gottes, die funktionieren immer stärker, wenn wir Aufmerksamkeit schenken, wenn wir sie pflegen, wenn wir sie trachten, nach ihnen trachten und nach ihnen beten und unser Geist immer lebendig halten, unsere Beziehung immer aufrechterhalten etc. Und so können wir dann auch die Gaben bekommen und die Führung, die Leitung des Geistes bekommen. Aber das Gegenteil kann auch passieren, dass man lau wird und so weiter. Das ist diese Zusammenarbeit. Die kann gut funktionieren, aber die kann auch schlecht funktionieren. Deswegen muss man sagen, bitte, bitte vernachlässige nicht die Gnadegabe. Das heißt, vernachlässige dein geistliches Leben nicht. Gott zwingt uns nicht. Gott zwingt uns zu gar nichts. Ist ein ganz wichtiges Wort. Gott zwingt uns nicht, an ihn zu glauben. Gott zwingt uns nicht, seine Gebote zu halten. Er bittet uns. Er sagt, bitte halte meine Gebote. Wir können sagen, das will ich nicht. Gott zwingt uns. In diesem Leben zwingt uns Gott zu gar nicht. Nur am Ende werden die Menschen dann gerichtet. Okay, dann wird ein Strich durch die Rechnung gezogen. Aber in diesem Leben zwingt uns Gott zu gar nicht. Und der Heilige Geist noch weniger. Es gibt so ein Sprichwort, was nicht in der Bibel steht, aber sehr oft benutzt wird. Der Heilige Geist ist wie ein Kavalier. Was will man damit sagen? Dass der Heilige Geist immer sanft kommt. Er kommt immer mit sanften Stößen und er kann auch ganz leicht verscheucht werden. Darum brauchen wir in Bezug zum Heiligen Geist doppelt und dreifach Aufmerksamkeit und Offenheit und ein heiliges Leben und so weiter. Welches würdest du bitte lesen?
Den Geist dämpft nicht. 1.
Thessaloniker.
Thessaloniker. Mhm. Ja, 5,19.
Ja, ganz klar. Ganz klar. Der Heilige Geist kann gedämpft werden. Ein anderes Wort für das Gleiche. Wie ich gesagt habe gerade, der Heilige Geist ist wie ein Kavalier, der verscheucht werden kann. Oder wie jetzt ein Tier, was sehr furchtsam ist. Wie jetzt ein Vogel. Ein Vogel, man macht die kleinste Bewegung und schon fliegt es weg. Oder ein Eichhörnchen. Es gibt hier ein paar Eichhörnchen, hier einen Baum vor meinem Fenster. Manchmal sehe ich die, aber die kleinste Bewegung, die man macht, dann verstecken sie schon. So ähnlich der Heilige Geist. Den Geist dämpft nicht. Das heißt, wir müssen schon aufpassen, dass wir Raum schenken für den Heiligen Geist. Ansonsten verflüchtigt er sich. Bianca, würdest du bitte den nächsten lesen?
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir bieten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Römer 8, 26.
Damit will ich genau das zeigen, dass es eine Zusammenarbeit ist, auch in Bezug zum Gebet. Es ist in Bezug zum ganzen Leben, zu alles, was wir tun, immer fragen, was soll ich tun, Heiliger Geist? Das heißt, Gott, das heißt, wir sollen uns nicht direkt an den Heiligen Geist wenden, aber beten, Gott, zeig mir durch deinen Geist, was ich tun soll. Jesus, zeig mir durch deinen Geist, was ich tun soll. Leite mich, führe mich. Und auch im Gebet ist es total wichtig. Ich habe noch gehört, diese Aufnahme von der anderen Gruppe, wo ich erzählt habe, so über meine Gebetserhöhungen, wo ich sagen kann, dass ich sehr, sehr oft Gebetserhöhungen bekomme. Die meisten meiner Gebete werden erhöht. Aber warum ist das so? Weil hier steht es, der Heilige Geist hilft uns im Beten. Und das ist wichtig, wenn wir beten, auch für das Gebet den Geist suchen. Das heißt, zuerst sagen, Herr Jesus, schenk mir deinen Geist und zeig mir, wie ich beten soll. Welche sind die Sachen, die du mir geben möchtest, damit ich sie bitte und so weiter. Ist die ganze Zeit. Die ganze Zeit ist eine Zusammenarbeit zwischen uns und der Heilige Geist. Das ist dieses Getriebenwerden vom Heiligen Geist. Er bläst auf uns, aber wir müssen schon, ich sage so, die Antennen hochfahren und zu spüren, aus welcher Richtung der Wind weht. Ne? Und damit wir auch unsere sozusagen im übertragenen Sinn unsere Segeln im übertragenen Sinn ausbreiten, damit er uns die Kraft schenkt, um neue Schritte zu gehen. Okay, ein kleines Themawechsel. Nächste Seite, frei. Freiheit. Frei, um den Willen Gottes zu tun. Hatte ich vorher gesagt, Freiheit. Freiheit ist so ein kompliziertes Wort. Ja, wenn wir dieses, wenn wir über Freiheit lesen, werden wir hier gleich lesen, die Verse, dann jucken sich viele jetzt den Kopf und denken, wie kann das sein? Jetzt ist wieder Belkis dran. Ne?
Der Herr aber ist es, der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17.
Wenn jetzt eine gesetzliche Person das hier liest, dann wird sie sagen, dieser Vers habe ich nicht verstanden. Die Gesetzlichen können so einen Text nicht verstehen, weil die leben in einer Unterdrückung. Ich muss das machen, ich muss jenes tun, da gibt es diese Regel und die andere Regel, und wenn ich diese Regel nicht gehorche, dann ist Gott böse mit mir, sauer auf mich und wirft mich vielleicht in die Hölle, etc. So leben die Gesetzlichen. Aber wir haben diese Chance hier, in Freiheit zu leben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Weil viele denken, oh, aber ne, wenn der Christ frei ist, dann darf er sündigen und alles Mögliche machen. Ne? Da müssen wir schon nachdenken. Was ist diese Freiheit, die hier gemeint wird? Was ist denn Freiheit? Ne? Freiheit. Diese Idee habe ich ja 40 Jahre lang durchgekaut und bin zu den ganz logischen Schluss gekommen, dass Freiheit ist, dass man tun darf, was man will. Das heißt, wenn man jetzt die Bibel liest und denkt, Freiheit bedeutet, dass man tun kann, was man will, dann würden einige sagen, dann darf ein Christ Ehe brechen, wenn er will, und darf töten, wenn er will, und darf stehlen, wenn er will. Was beantworte ich dann? Dann sage ich ja, wenn jemand töten und ehebrechen und stehlen will, dann ist er kein Christ. Ne? Weil der Heilige Geist, er schenkt uns einen neuen Willen, dass wir das Wille Gottes tun wollen. Wir möchten den Wille Gottes tun und wir möchten das Böse nicht mehr tun. Und deswegen dürfen wir alles tun, was wir möchten, weil wir das Böse nicht mehr mögen. Wir mögen das Gute und das dürfen wir tun. Es ist nicht verboten, das Gute zu tun. Das stand auch da in Ephes Galater 5, 22. Ne? Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Das heißt, es ist nicht verboten, zu lieben und geduldig zu sein und Selbstbeherrschung etc. Solche Sachen sind nicht verboten. Das Gute zu tun ist nicht verboten. Das dürfen wir tun. Wir dürfen tun alles, was wir wollen, wenn wir das Richtige wollen. Und wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden, dann wollen wir das Richtige, dann wollen wir den Willen Gottes. Dann wollen wir den Nächsten dienen. Ich denke, jetzt ist Bianca wieder dran. Ne?
Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Galater 5, 3.
Ne? Hier ganz wieder so ein starkes Wort. Ihr seid zur Freiheit berufen. Total, total wichtiges Wort. Wenn man sich unterdrückt fühlt als Christ, unterdrückt durch die Bibel, durch Gesetze, durch Regeln, dann ist da ein Problem. Dann ist da ein Problem. Dann haben wir irgendwas nicht richtig verstanden. Hier steht es, ihr seid zur Freiheit berufen. Wir sind berufen, um ein tolles Leben zu führen. Das heißt, ein tolles Leben im guten Sinn. Nicht ein tolles Leben, weil wir viel Geld haben und ein neues Auto, nicht in diesem Sinn. Aber ein tolles Leben, dass wir unser Herz voller Liebe, voller Frieden machen. Und alles, was wir tun, ist ehrlich. Ne? Weil die Gesetzliche, die sind meistens Heuchler. Ne? Weil sie eine Menge Sachen tun, die sie gar nicht tun möchten. Die tun das aus Zwang. Aber die geisterfüllten Christen, die tun die Sachen aus dem Geist heraus, aus ihr Herzen heraus. Und das ist Freiheit, dass man alles tun darf, was man will, ja, weil der Wille Gottes in unserem Herz ist, aus unserem Herz herauskommt, der Wunsch, anderen zu helfen und dienen und so weiter. Ja, und hier sagt Paulus, ne, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Denn viele sagen das, oh, ich bin frei, und dann machen sie Sünde. Ne, dann ist es falsch. Dann ist die Freiheit falsch verstanden. Das Richtige, die richtige Art und Weise, wie man Freiheit versteht, ist, dient einander durch die Liebe. Das ist die richtige Art, wie man Freiheit versteht, wenn man vom Geist geleitet wird, vom Geist Gottes geleitet, wirklich geleitet wird. Und die letzte Überschrift, übertreffen. Übertreffen. Das ist auch so eine Sache vom aktive Heiligung oder aktives Gehorsam. Wenn wir getrieben vom Heiligen Geist sind, dann tun wir Sachen, die Gesetzliche nicht tun würden. Viele wundern sich, wenn wir erzählen, wie Gott uns aus Brasilien nach Deutschland geholt hat, ohne Tickets, ohne Geld, ohne Hotel, ohne Lohn, ohne Visum und alles Mögliche. Ohne Wohnung, ohne Arbeit. Ne? Wenn wir erzählen, dann wundern sich die Leute, oh, wie toll das ist, wie toll das war. Ne? Aber ja, weil wenn wir getrieben vom Heiligen Geist werden, dann tun wir Sachen, die Gesetzliche nicht tun können. Ja? Weil das bedeutet gehorchen. Weil gehorchen heißt, der Heilige Geist verlangt von uns Sachen, die uns schwer fallen. Ja, wenn der Heilige Geist uns nur Sachen verlangen würde, die wir von Natur aus tun, dann würde das auch nicht Gehorsamkeit heißen. Gehorsamkeit bedeutet immer, man verlangt von einer Person etwas, was diese Person nicht so toll findet. Dann ne, kommt die Autorität ins Spiel und sagt so, jetzt, du musst jetzt gehorchen. Ne, wenn ich so ein Kind sage, so jetzt esse diese Schokolade, ne, ansonsten ne, bestrafe ich dich. Ne, dann ist es jetzt lächerlich, logischerweise. Ne, ne. Das heißt, der Heilige Geist verlangt von uns immer Sachen, die kompliziert sind. Und genau da zeigen wir, ob wir gehorsam sind. Der Heilige Geist sagt, ja, so jetzt kündige deinen Job und geh zu einem Land, was ich ne, dir gezeigt habe, wie in unserem Fall das war. Gott hat gesagt, fährt nach Deutschland. Die Tickets werde ich euch noch später geben. Ne? Zumindest hat er uns gesagt, dass wir nach Deutschland fahren sollten. Abraham hat er überhaupt gar nicht gesagt, er hat nur gesagt, mach dir auf den Weg und das Ziel werde ich dir irgendwann mal sagen. Ne? Gott war noch viel gnädiger mit uns, hat zumindest gesagt, fährt nach Deutschland. Ne? Aber macht euch auf den Weg, die Tickets werde ich euch irgendwann schon geben. Ne? Und das heißt, ja, weil es sind Herausforderungen. Und diese Herausforderungen machen das Leben spannend, machen das Leben interessant und zeigen, durch diese Sachen zeigen wir, ob wir Gott vertrauen, ob wir Gott gehorchen. Hier ein Beispiel, das man sehen. Ich denke, jetzt ist, wer ist jetzt dran? Habe ich vergessen. Okay, Schwester Belkisse.
Diese nun ausgesandt von Heiligen Geist zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Apostelgeschichte 13,4.
Ne? Ein Beispiel, wie hier diese Mitarbeiter von Paulus gehorcht haben, den Heiligen Geist direkt gehorcht haben. Das heißt, dass der Heilige Geist denen gesagt hat, geht, fährt da und dahin. Die Gesetzliche, wenn sie so hören, ja, der Heilige Geist führt und leitet uns, dann sagen die, ah, das heißt, du willst die Bibel gar nicht mehr lesen, du wirst die Bibel wegwerfen. Ich sage, nee, genau das Gegenteil. Ich lese die Bibel. Und Gott zeigt mir in der Bibel viele Sachen, die ich durch die Bibel wissen kann. Aber es gibt bestimmte Sachen, die in der Bibel nicht stehen. Wie jetzt dieser Beispiel. Zogen hinab nach Seleukia und fuhren dort mit dem Schiff nach Zypern. Das heißt, Es steht nicht irgendwo in der Bibel, es stand, ne, weil dieser Text nur später geschrieben wurde. Das heißt, die Apostel zu dieser Zeit hatten das Neue Testament noch nicht. Die hatten nur das Alte Testament und im Alten Testament steht nirgendwo, fährt nach Zypern. Es steht nicht in der Bibel, fährt nach Zypern, sondern muss alle Menschen der Welt müssten nach Zypern fahren. Alle Menschen, die sich bekehren, müssten nach Zypern fahren. Das ist logischerweise nicht der Fall. Das heißt, es ist ein Beispiel, wie der Heilige Geist uns in bestimmten Situationen ganz persönlich führt. Da könnte es gar nicht in der Bibel stehen. Es könnte gar nicht stehen, arbeite im Krankenhaus. Ansonsten müssen alle Christen im Krankenhaus arbeiten. Darum darf es gar nicht stehen. Das heißt, es gibt Sachen, die persönlich sind, persönlicher Natur. Und dafür muss uns der Heilige Geist direkt führen, auch im Gebrauch der Bibel. Zum Beispiel in einem Fall in meinem Leben waren wir in einer sehr komplizierten Situation und ich habe gebetet und noch mehr gebetet und viel mehr gebetet und ich habe einfach nicht verstanden, was Gott wollte. Ich habe in allen Türen geklopft und alle Türen waren geschlossen und dann habe ich den Eindruck, ich sollte genau das tun. Ich habe die Bibel unterm Arm genommen, mitten in der Nacht und bin ein paar Blocks weiter gelaufen in einen Ort, in einer Straße, wo es keine Häuser gab, nur eine Beleuchtung. Und ich habe gesagt, so Gott, bitte, jetzt brauche ich unbedingt eine Antwort. Was soll ich tun? Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen in diesen Vers, wo es stand, wo es steht, Jesus predigte in Nazareth, aber weil niemand an ihn glauben wollte, dann ist er zu den anderen Städten gegangen. Das heißt, durch diesen Text habe ich verstanden, dass ich meinen Job kündigen sollte. Versteht ihr? Das war für mich in diesem Moment ganz klar. Versteht ihr? Ne? In diesem Moment. Weil ich hatte alles Mögliche versucht und es hatte nicht geklappt. Und durch diesen Vers habe ich verstanden, ich muss meinen Job kündigen. Das war ein, ne, das steht nicht da, kündige deinen Job. Ne? Aber durch diesen Vers hat ja der Heilige Geist mir gezeigt, dass ich das tun sollte. Das war die Antwort, was ich gebetet hat und nicht bekommen hatte. Das war die Antwort und dann habe ich in den nächsten Tagen mich hingesetzt, einen Brief geschrieben und gekündigt, tschüss gesagt, ne? Für meinen Arbeitsgeber. Und er hat mir nur nach 6 Monaten später einen Brief geschickt und gesagt, alles klar, wissen Bescheid. Ne? So sehr hat er mich geschätzt und geliebt. Ne? Und das ist wieder so ein Zeichen, wo ich gesagt habe, ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht früher gekündigt. Das und noch viele andere Sachen. Ne? Okay. Ja. Übertreffen ist ein wichtiger Punkt. Und dann muss ich sagen, viele gesetzlichen Christen, die denken, das Ziel des Lebens ist, Fehler zu vermeiden. Ja, weil es steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und so weiter. Die denken, okay, ich muss das schaffen. Ich darf nicht begehren. Wenn ich gucke auf die Sachen meines Nachbars, darf ich nicht begehren. Und wenn ich gucke auf die Frau meines Nachbars, darf ich sie nicht begehren und nicht denken an Ehebruch. Und ich darf mit einer Frau nicht ins Bett springen und ich darf nichts klauen und ich darf niemanden töten. Das heißt, die versuchen immer, diese Sachen zu vermeiden. Das Böse zu vermeiden. Aber was will Gott von uns? Er will, dass wir weit drüber schießen. Über diese Ziellinie. Was will Gott? Dass wir, okay, die Fehler vermeiden, ne? Okay, sollen wir Fehler vermeiden, ne? Ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt, sollen wir tun, Fehler vermeiden, aber Gott will, dass wir das Gute tun, dass wir das Richtige tun, dass wir seinen Plan entdecken. Ich habe hier 3 Beispiele genannt. Abraham, David und Petrus. Abraham hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Was war ein großer Fehler. Und er hat noch ein paar andere Fehler gemacht, wie jetzt Ismael mit der Sklavin gezeugt. David, ne, hat auch einen Fehler gemacht, Totschlag, Ehebruch. Und Petrus hat Jesus 3-mal geleugnet in einer Nacht. Aber diese Fehler, die hinderten nicht, dass Abraham Vater der Glaubenden genannt wird. David wird genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Petrus war der Hauptapostel Jerusalems. Das heißt, ne, wenn es um den gesetzlichen Christen ginge, die würden sagen, Abraham, nee, in keinem Fall, Vater des Glaubens, ein Vorbild der Menschheit, nein. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der war doch ein Erbrecher. Ne? Und Petrus, wie konnte er dann ein wichtiger Apostel sein? Er hat dreimal Jesus geleugnet und sogar dabei geschworen. Ne? Hauptapostel, nein, weg mit ihm. Ne? Die Gesetzlichen, für den gibt es nur schwarz und weiß. Wenn du nicht alles perfekt machst, bist du Müll. Aber Gott denkt nicht so. Gott schaut nicht nur unsere Fehler. Er schaut mehr als das, was wir, auf das, was wir tun. Ob wir seinen Plan erfüllen. Ob wir die Werke tun, die er für uns bereitet hat. Wer ist die Nächste? Ich vergesse es immer. Okay.
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2,10.
Ne? Hier steht es ganz klar. Wir sind die Schöpfung Gottes. Hier steht nicht, ihr seid die Schöpfung Gottes, damit ihr die Fehler vermeidet, damit ihr das Böse meidet. Nee, hier steht, ihr wurde von Gott geschaffen, um in den Werken zu wandeln, die Gott organisiert hat. Das heißt, das Positive, das heißt, Sachen zu tun, die Gott für uns vorgesehen hat. Das ist das Positive. Versteht ihr? Das ist was Positives. Abraham und David und Petrus, die waren Männer des Handelns. Die haben vieles getan, viele Sachen getan. Ne? Auch David und Petrus viel mehr, noch viel mehr. Abraham hat vieles getan, was wir vielleicht nicht so wahrnehmen, weil es ging in seinem Fall zum Beispiel über tausende Kilometer durch die Wüste wandern. Ne? Und wenn wir so die Bibel lesen, dann steht es nicht, Abraham hat so und so viele tausende Kilometer gelaufen, ne? Weil damals gab es nicht die Messeinheiten Kilometer oder so. Aber wenn wir so auf die Karte schauen, was er alles getan hat, wie weit er gelaufen hat und was für Sachen er gemacht hat durch den Glauben, dann merken wir schon, dass er auch ein Mann der Tat war. Ein Mann der Tat. Wie jetzt David, ganz klar, als junger Mann, Löwe getötet, Bär getötet, als ne, quasi kleines Kind, ein Jugendlicher, getötet, Tiere, wilde Tiere getötet, ne? Oder Petrus, der war immer schnell wortgewandt und immer geredet und immer, wenn Jesus eine Frage gestellt hat, dann hat er immer geantwortet. Manchmal war auch die Antwort falsch, aber hat immer geantwortet. Er war immer dabei, hat immer. Ne? Das heißt, es gefällt Gott, ne? Wenn man aktiv ist, wenn man Sachen tut. Es gibt viele Menschen, ne? Die dann sagen, nee, aber das ist vielleicht eine Sünde, das ist vielleicht falsch, das ist... Und die leben zurückgezogen, die ziehen sich immer zurück und die denken, Gott freut sich, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Aber okay, Gott wird nicht böse über einen, der keinen Fehler gemacht hat, aber er wird böse, wenn einer seinen Plan nicht erfüllt. Gott hat einen Plan für unser Leben und viele erfüllen diesen Plan nicht und denken, Gott ist glücklich mit mir, weil ich niemanden umgebracht hat und so. Nee, den Plan Gottes müssen wir erfüllen, suchen. Das heißt, die Werke, die Projekte, die Gott für unser Leben hat, die müssen wir suchen und erfüllen. Ansonsten werden wir bestraft. Das kann ich sagen, weil ich schon mit dem Augen den nächsten Vers gelesen habe. Denk, Belkis, jetzt bist du dran.
Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus 5,20.
Ja, eine Strafe. Strafe für bestimmte Menschen. Bestimmte Menschen, bestimmte ja, Nachfolger Jesu, weil er sagt, ich sage euch. Euch, wer ist euch? Seine Jünger. ne, wenn eure Gerechtigkeit und so weiter und so weiter, werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Welchen Fehler können wir tun, damit wir gar nicht in den Reich der Himmel eingehen, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und die Pharisäer, nicht weit übertrifft? Ne, das ist sehr kompliziert zunächst einmal, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten 613 Gesetze, die sie folgten. Und wenn wir versuchen, wir denken, oh, dann muss ich 614 oder mehr Gesetze haben. Das meint Jesus nicht, weil diese Gesetze, bei denen ging es meistens über Sachen, die verboten sind. Du darfst dies und dies und dies nicht. Aber wir sollen sie übertreffen, indem wir den Willen Gottes tun. Indem wir den Willen Gottes tun. Das heißt, indem wir uns bewusst werden, was möchte Gott, dass ich tue. Und das ist etwas sehr Persönliches und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kann niemand rausfinden, was will Gott für mich ganz persönlich, direkt. Ne? Weil alle Menschen sind verschieden. Gott hat verschiedene Pläne für jede Person. Das heißt, jede Person einen anderen Plan. Und dieser Plan können wir nur herausfinden, indem wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist jeden Tag. Indem wir beten und bitten, zeig mir Gott deinen Plan. Was möchtest du für mich? Ne? In diesem Bezug habe ich hier eine kleine Geschichte erfunden. Vielleicht habe ich schon erzählt von den zwei Arbeitern in der Fabrik, die jetzt jeden Tag schrauben, bestimmte Teile zusammenschrauben. Und das ist eine erfundene Geschichte und darum kann ich hier so eine ungewöhnliche Sache einbauen in dieser Geschichte, wo ich erfunden habe. Jede 100 Teile, die diese Arbeiter zusammenbauen, eines, genau von jedem 100 immer eins, geht kaputt, funktioniert nicht. Das ist eine gefundene Geschichte und darum kann ich das so sagen. Diese zwei Arbeiter, die arbeiten und die bauen hier bestimmte Teile zusammen, schrauben bestimmte Teile zusammen. Am Ende dieses Tages hat einer dieser Arbeiter 5 Teile kaputt gemacht und der andere 9 Teile kaputt gemacht. Über welcher dieser zwei Arbeiter wird der Chef sich am meisten freuen? Das ist so eine... Denk ein bisschen darüber nach, weil das ist eine Fangfrage, die ein Ziel hat. Genau das, was ich hier lehre in diesem Text. Weil der nur 5 Teile kaputt gemacht hat, der hat 495 zusammengebaut, die nicht kaputt gegangen sind. Ja, weil die Idee ist, genau jede 100 Teile, die er zusammengebaut hat, eine ist kaputt gegangen. Und der andere, der 9 Teile kaputt gemacht hat, der hat 891 gebaut, die nicht kaputt gegangen sind. Versteht ihr? Das heißt, der Chef, der freut sich für den, der 891 gute Sachen gemacht hat. Mehr als für den, der 495 gute Sachen gemacht hat. Und so ist auch manchmal im Leben. Die Menschen, die weniger Fehler machen, sind vielleicht, ich will hier keine Regel oder niemanden richten oder so, sind auch vielleicht die Menschen, die weniger Gutes tun. Ne? Weil wer mehr riskiert, der macht auch mehr Fehler, aber er macht auch mehr Sachen. Darum sollten wir auch mehr riskieren. Wir sollten Draufgänger sein. Versteht ihr? Ja? Ne? Mehr riskieren, mehr Fehler machen, aber dann umso mehr richtige, gute Sachen tun. Ne? So wie jetzt Petrus oder David oder so. Die haben so viele gute Sachen gemacht, aber dabei waren auch ein paar Fehler. Okay, ne? Hätte David gesagt, ich werde mal zu Hause bleiben, ich werde hier meine Schafe hüten, bis ich sterbe. Okay, dann hätte vielleicht kein Ehebruch gemacht und keinen Soldat getötet. Ne? Aber dann wäre der auch nicht ein König David und wäre auch nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ne? Oder auch so der Apostel Paulus hätte ja gesagt, lass mich hier als Fischer bleiben, bis ich sterbe. Ne? Und dann werde ich nie Jesus verleugnen. Ne? Aber dann werde auch nicht der große Apostel. Ne? Und so, ne? Viele machen diesen Denkfehler. Die denken, oh, wenn ich jetzt hier mich zurückziehe, immer zu Hause bleibe und immer zu Hause meine Gebete mache und wenig Kontakt wie möglich mit anderen Menschen habe und so weiter und mache nur meine Arbeit und so weiter etc. Und alles andere, ne, nicht und so, dann machen die auch, die haben weniger Chancen, auch Gutes und Richtiges zu tun. Und das ist so ein Beispiel, dass wir nachdenken. Wir sollen wirklich dieses Ziel haben, dass, ne, die Lektion hieß, heißt getrieben vom Geist Gottes, getrieben vom Geist Gottes. Das heißt, dass wir diese Pharisäer und Schriftgelehrten übertreffen, indem wir sagen, Heiliger Geist, zeig mir dein Wille, dein Plan, oder das heißt den Plan Gottes, ne? Hier steht's, der Plan, das Gott hatte, als er mir geschaffen hat, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen zu guten Werken, die Gott bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ne? Das ist hier keine Option. Gott hat nicht gesagt, so, ich habe hier einen Plan für dein Leben, was du vielleicht erfüllen darfst. Nein, hier steht, wir sollen den Plan Gottes erfüllen. Aber dafür müssen wir uns auch, ne, diesen Plan auch suchen, uns beschäftigen mit dieser Frage, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und dafür müssen wir offen sein für diesen Treiben, das heißt für diese Leitung des Heiligen Geistes in unser Leben. Ansonsten werden wir diesen Plan nicht finden. Wenn wir gesetzlich sind oder werden, dann werden wir diesen Plan nicht finden. Dann werden wir nur die Buchstabe haben und werden sterben. Aber wenn wir die Bibel durch den Heiligen Geist lesen und wenn wir viel beten, dann werden wir verwandelt, verändert, werden ähnlicher wie Jesus und dann zeigt er uns auch, wie er uns gebrauchen möchte für ganz wichtige und tolle Sachen auf dieser Welt. Halleluja. Amen.